This episode is available in German and English, so if you speak the English language, please scroll to the 29th minute.
Willkommen zu unserem SOAR Optimist International Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. In diesem Podcast sprechen wir über Mädchen- und Frauenrechte, die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft und andere frauenrelevante Themen. SOAR Optimist International ist eine der weltweit größten Serviceorganisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement mit einem Netzwerk von über 75.000 Clubmitgliedern in 122 Ländern. Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im SOAR Optimist International Deutschland Podcast. Ich bin Manuela Nitsche und zurzeit im Bereich Social Communication tätig. Und mir ist es wirklich eine große Freude, heute mit Sabine Reimann über ihr Herzensthema Advocacy als auch über den CSW zu sprechen. Und was der CSW ist, das klären wir dann auch gleich auf. Hallo liebe Sabine.
Hallo liebe Manuela, schön, dass ich heute hier sein darf.
Ja, klasse, dass das jetzt klappt. Echt super. Ja, und wir hatten uns ja in unserer gemeinsamen Vorstandsarbeit von 2019 bis 2021 viel unterhalten. Wir hatten viel Austausch und der hält ja auch bis heute an. Und ich finde deine Arbeit wirklich total wichtig und auch spannend. Und es hatte mich gefreut, dass das jetzige Öffentlichkeitsarbeitsteam vorgeschlagen hatte, dass ich mit dir eine Folge aufnehme. Also sag doch aber vorher kurz mal ein paar Worte zu dir, bitte.
Ja, mein Name ist Sabine Reimann. Ich komme aus Essen. Ich bin Diplomkauffrau. Ja, meine schulische Ausbildung war allerdings eher so in Richtung MINT-Fächer. Und das war eigentlich eine Kombination, die mir gut durchs Leben getragen hat. Einerseits der kaufmännische Aspekt und andererseits eben auch der technische Aspekt. Ich habe lange Zeit für Firmen gearbeitet, die eben technische Produkte auf den Markt gebracht haben. Ich war sehr lange auch in England, habe dort eine Firma als Geschäftsführerin geleitet. Wir hatten gut 100 Mitarbeiter und ein internationales Vertriebsnetz, so dass ich auch tatsächlich mit vielen unterschiedlichen Kulturen in Kontakt gekommen bin, die ganze Welt bereist habe oder fast die ganze Welt.
Ja, toll.
Und das war für mich immer sehr spannend und eine große Bereicherung, neben der wirklichen Arbeit eben auch zu sehen, wie andere Länder ticken, darf ich mal einfach so locker sagen, und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu spüren und wertzuschätzen und daraus was Gutes für das gemeinsame Ziel zu machen, das war mir damals schon immer ein Anliegen und ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Und ich bin dann irgendwann mal wieder nach Deutschland zurückgezogen sozusagen und dann erst tatsächlich mit SOAR Optimist in Berührung gekommen. Und ich muss sagen, die Werte und Ziele von SOAR Optimist haben mich sofort angesprochen, aber ich sage SOAR Optimist und schiebe jetzt das international hinterher. Das hat mich besonders bewegt zu sagen, ja, das könnte eine Organisation sein, in der ich mich gerne einbringen möchte. Und so ist es ja dann auch gekommen. Du hast gerade gesagt, ich war Vizepräsidentin mit dir gemeinsam. Wir hatten beide einen schönen großen Bezirk zu betreuen und das haben wir gerne gemacht. Und ja, wie wir alle wissen, haben die Vizepräsidentin ja nicht nur die Aufgabe, den Bezirk zu betreuen, sondern eben auch noch eine weitere Aufgabe, eine Sachaufgabe. Und das war bei mir dann Advocacy und das ist tatsächlich mein Herzensthema und wird es immer bleiben. Und ich finde einfach, das ist der Inhalt, mit dem wir als so Optimistinnen punkten können, strahlen können und etwas erreichen können. Ja, das ist ja auch das, was eben, wenn man mal in die Webseiten schaut oder in unsere Statuten, dann steht da immer irgendwas über Awareness, Advocacy und Action. Also das ist unsere DNA und mit der beschäftige ich mich sehr gerne und denke, dass wir da sehr viel erreichen können, inhaltlich, für das Wohl der Frauen. We stand up for women. So, das mal zu mir und meinem Antrieb.
Toll, wow, das war ja schon mal echt spannend, da hast du ja viel erlebt, Wahnsinn. Ja, dann komme ich ja gleich mal zu der Abkürzung CSW. Was verbirgt sich dahinter?
Hinter CSW verbirgt sich also das Wort Commission on the Status of Women. Das ist eine Kommission der UN, die jährlich zusammentritt, immer im März, in diesem Jahr zum 67. Mal. Mhm. Es wird organisiert von UN Women, ja. Da kommt das Wort UN auch schon wieder drin vor, also man sieht, ja. Das hängt alles miteinander zusammen, also UN Women organisiert es, aber es ist eben ja eine Veranstaltung der UN. Und ja, es ist also ein bisschen kompliziert und verwirrend, wenn man eben zunächst mal das auf sich wirken lässt, dann denkt man ja, was passiert denn eigentlich und wie setzt sich das alles zusammen?
Genau, und auch, ja, erstmal das und dann, was sind dann die Ziele?
Was sind die Ziele, ganz genau. Ja, also ich fang vielleicht mit den Zielen an. Mhm. Es ist so, dass man also einmal diese, ich sag mal, wirklich offizielle Seite hat, dass also dort 45 Staaten zusammensitzen, 14 Tage lang und ringen um ein sogenanntes Abschlussdokument. Das wird natürlich gut vorbereitet, da gibt es einen sogenannten Zero Draft, das wird jetzt vielleicht hier alles zu weit führen. Aber es ist so, dass man also sagt, diese 45 Staaten wollen sich auf eine gemeinsame Zielrichtung zu einem bestimmten Thema einigen. Also es ist so, dass es immer ein Thema gibt, ein sogenanntes Priority Theme, also ein Hauptthema, genau, zu dem man sich dann eben austauscht. Und wichtig ist eben immer die, in Anführungsstrichen, Sprache. Also man sucht da das Haar in der Suppe und den kleinsten gemeinsamen Nenner und das ist also immer eine komplizierte Sache. Und das ist also das große, übergeordnete, wichtige Ziel, das man erreichen will, dass sich diese Staaten, die eigentlich die Weltgemeinschaft repräsentieren, also diese 45 Staaten werden ausgesucht und die sind nicht ewig da drin, sondern das wechselt sich alle 4 Jahre und werden also jeweils von ECOSOC, dem Wirtschafts- und Sozialrat der UN, eben gewählt.
Ach, das habe ich auch nicht gewusst.
Ah, ja, genau. Mhm. Also, und es soll so sein, dass es eben ein Querschnitt der Welt repräsentiert. Mhm. Also, dass man tatsächlich sagt, wenn diese 45 Staaten sich da beraten haben, dann haben die Belange der gesamten Welt wirklich auch in diesem Dokument vereint, sozusagen. Ja. Und deshalb ist das ja auch so schwierig, denn man kann sich vorstellen, dass ein Staat, ein Industriestaat aus dem Norden, globalen Norden, andere Schwerpunkte und andere Dinge im Visier hat als der globale Süden.
Ja, klar.
Und da, da wird eben also dann lange gesprochen und lange gesucht, bis man da diese Gemeinsamkeit eben gefunden hat. Und dann, der Konsens ist dann wichtig in diesem Schwerpunktthema. Und was eben in diesem Abschlussdokument dann steht, das ist eigentlich dann Richtlinie, es ist nicht verbindlich, also es ist nicht wie ein Staatenvertrag, aber es ist Richtlinie für, ich sag mal, die Politik vor Ort. Mhm. Und da kann man natürlich dann auch sehen, dass man für uns da einen Arbeitsauftrag herausholen kann, sozusagen, dass man sagt, gut, was steht denn jetzt eigentlich da drin und was wird umgesetzt vor Ort?
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie sich dann diese Optimistinnen beteiligen können am CSW und welche Möglichkeiten wir da haben.
Ja, also wir waren ja in diesem Jahr zum Beispiel, also es war der 67. ja schon, wir waren vor Ort mit einer Delegation, also von allen Föderationen von SOR-Optimist waren tatsächlich 70 insgesamt SOR-Optimistinnen vor Ort. SOR-Optimist hat ja nicht als Nichtregierungsorganisation tatsächlich Rederecht sozusagen. Also wir sind akkreditierte Nichtregierungsorganisation allgemeinen Status. Das ist das Höchste, was man sozusagen erreichen kann. Und vielleicht auch als kleiner Hinweis, dieses Recht muss man sich jedes Jahr neu verdienen. Also ECOSOC schaut immer wieder nach, dass die Nichtregierungsorganisationen auch wirklich diesen Status, ich sag mal in Anführungsstrichen, verdienen. Das heißt, man muss beweisen, dass man bestimmte Projekte zu den Themen durchführt. Also,
ah ja, da kommt ja das Stichwort Project Focus Report, ne? Dass wir die wirklich immer ausführen,
ganz genau.
Weil es super wichtig ist, weil wir mit diesen Reports können wir unsere Arbeit dokumentieren.
Ja, diese Dokumentation ist ganz enorm wichtig. Also wenn wir nicht diesen Nachweis erbringen können, dann würden wir den Status im Zweifel verlieren. Ich bin jetzt auch nicht der absolute ECOSOC-Experte, dass ich sagen kann, das würde dann unmittelbar und sofort passieren. Aber es ist schon, wie gesagt, also ungeheuer wichtig, dass wir Projekte durchführen. Und wie gesagt, wir sprechen ja hier über die Frauenrechtskommission. Das heißt, das ist ja die Fachkommission für Gleichstellung der Geschlechter.
Ja.
Gender Equality, das Ziel Nummer 5 aus den SDGs, aus den Nachhaltigkeitszielen der UN. Und wenn wir zu diesem Thema arbeiten und entsprechende Projekte durchführen und das dann eben auch beweisen können, ganz wichtig, dann haben wir eben die Befähigung, da weiterhin mitarbeiten zu dürfen. Also einerseits unsere Delegierten bei den einzelnen UN-Standorten haben zu dürfen, die eben dort auch sich einbringen können. Das ist ja nochmal die andere Seite. Und dann eben auch die Möglichkeit, zu diesen Themen zu diesen Schwerpunktthemen meinetwegen etwas einzureichen. Also das kann man schon auch vor dem CSW tun. Dann gibt es ja einen sogenannten Draft und dazu wird auch etwas eingereicht. Also auch so Optimist kann dann schon an der Stelle etwas bewirken, sage ich mal. Und zumindest so, ich sag mal, ein bisschen die Stellschrauben mitbewegen.
Und weil du jetzt von Themen gesprochen hast, was war denn jetzt zum Beispiel das Thema in diesem Jahr? Und wer entscheidet, welche Themen besprochen werden?
Das entscheidet eben auch eine Kommission und das wird auch immer lange vorher festgelegt.
Ja.
Also man weiß dann eigentlich auch schon immer vorher, also Jahre vorher, welche Themen kommen. Es gibt das sogenannte Priority Theme, also das Schwerpunktthema und dann auch nochmal ein Überprüfungsthema. Das heißt, von einigen Jahren davor wird nochmal geschaut, da hatten wir das und das Thema. Und wie ist es denn jetzt eigentlich damit zugegangen auf der Welt? Haben denn eben jetzt auch die Staaten ihre Politik und ihre Gesetzgebung entsprechend angepasst oder entsprechend formuliert? Und in diesem Jahr war es also tatsächlich das erste Mal tatsächlich so, dass Digitalisierung ein Thema war. Also original hieß es Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality and the Empowerment of All Women and Girls. Also diese Themen sind immer etwas
langes
lang.
Thema.
Ja, ganz genau. Aber es ging im weitesten Sinne eben tatsächlich wirklich um Innovation und Technologie, die Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt, also eben auch KI. Also von bis natürlich auch da kann man wieder sehen, wie das Gefälle eben ist, dass man sagt, im globalen Süden muss man sich eher vielleicht darüber Gedanken machen, wo Frauen womöglich keine Möglichkeit haben, überhaupt ins Internet zu kommen. Womöglich ist im Norden die Frage, wie KI die Berufswelt verändern wird, vielleicht eher noch wichtig. Aber es geht natürlich auch bei uns im Norden, im globalen Norden, erstaunlicherweise um Basisthemen. Also wenn man sich dann mal wieder mit der Basis beschäftigt, was für mich immer ganz, ganz wichtig ist, dann wird man finden, dass durch vielleicht auch Migrationsbewegungen auch bei uns Themen wichtig werden, von denen wir es vielleicht gar nicht glauben, dass auch unter Umständen Frauen überhaupt nicht mit dem Internet klarkommen und da sehr viel Unterstützung bräuchten. Und ich glaube, das ist ein Hinweis, den wir auch nicht vernachlässigen sollten. Man kann gerne pauschal immer sagen, ja, bei uns ist das schon viel, viel weiter fortgeschritten. Das muss gar nicht so sein.
Nee, ist richtig. Aber jetzt doch auch nochmal zu den Veranstaltungen. Also welche Veranstaltungen gibt es denn da konkret? Was können sich die Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen? Und wie kann sich so ein Optimist daran beteiligen?
Also es gibt erstmal Veranstaltungen natürlich auf allerhöchster Ebene in der General Assembly Hall. Das ist sehr, sehr beeindruckend, dabei zu sein. Ich fand es ganz großartig, Herrn Guterres mal persönlich reden zu hören und live zu erleben. Das hat mich sehr begeistert. Er ist ein brillanter Redner in ganz vielen Sprachen. Da kann man ganz neidisch werden, das muss ich schon sagen. Aber da kann man natürlich nicht intervenieren. Da hört man zu, begeistert von den Themen. Das nimmt einen wirklich mit und füllt einen mit Enthusiasmus. Mhm. Dann gibt es natürlich Verhandlungen. Da ist man dann auch meistens nicht dabei. Es ist sehr vielfältig sozusagen, ein bisschen kompliziert, das jetzt hier vielleicht zu erzählen. Und dann gibt es natürlich Veranstaltungen. Da können die Nichtregierungsorganisationen eben auch ihre Vertreterinnen hinschicken. Also da kann man dann teilnehmen. Das sind sogenannte Side-Events. Das kann man sich im Grunde vorstellen wie eine Veranstaltung bei SOR-Optimist. Da gibt es einen Keynote-Speaker zu einem bestimmten Thema. Hier dann natürlich zu dem Priority-Theme oder Review-Theme, je nachdem. Also ging im weitesten Sinne meistens eben um die Innovation und den technischen Wandel im digitalen Zeitalter. Und dann, wie gesagt, gibt es auch noch Parallel-Events. Der Unterschied ist, im Grunde genommen, wer kann das organisieren? Also die Side-Events werden von Staaten organisiert. Das heißt, dort wird dann auf dem Podium, wenn man diese Keynote hinterher ein bisschen diskutieren würde und noch Aspekte aus unterschiedlichen Ländern dazu bringt, sind das meistens Vertreter aus irgendwelchen Staaten, die teilnehmen. Und ansonsten bei den Parallel-Events sind es die Nichtregierungsorganisationen, die Veranstalter sind. Mhm. Und man als offizieller Vertreter einer Organisation, also als Mitglied der Delegation, so ist es vielleicht besser gesagt, da muss man ja einen sogenannten Roundpass haben. Also da muss man wirklich dann nachweisen, dass man eben Mitglied dieser Delegation der SOR-Optimistinnen zum Beispiel ist. Ja. Und da kann man dann sowohl in die Side-Events als auch in die Parallel-Events gehen. Aber zu den Parallel-Events kann jeder gehen. Also da braucht man diesen Groundpass nicht. Und wie gesagt, es ist dann eine andere Form der Organisation. Und es gab unendlich viele Veranstaltungen. Also man muss da wirklich gut schauen, wo man seine Schwerpunkte legen möchte. Wir haben uns ehrlich gesagt so ein bisschen aufgeteilt und sind nicht alle zu einer Veranstaltung gegangen, sondern das hat sich gut verteilt, sodass man dann einen sehr guten Gesamteindruck bekommen hat. Und wie gesagt, der Inhalt war dann eben zum Thema relativ vielfältig. Ich bin in relativ vielen Side-Events gewesen, wo dann eben viele offizielle Vertreterinnen auch dabei waren, sehr viele Politikerinnen, alle eigentlich den gleichen Tenor hatten und gesagt haben, wir brauchen viel mehr politischen Willen, um auch die Politikerinnen aktiv zu schützen. Also die haben sich alle wirklich darüber beschwert, dass sie durch Social Media sehr unter Beschuss geraten und dass das sehr abschreckend auch wirken kann auf die nachfolgende Generation. Das heißt, wenn man jetzt gerne Frauen in die Politik bekommen möchte, dann ist das echt ein Problem, dass die sich, ja, ich kann schon richtig sagen, bedroht gefühlt haben. Also sie haben das sehr vehement dargestellt durch diesen Beschuss, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und das war also ein Thema zu sagen, wie kann man das verhindern und wie kann man die Frauen schützen, damit sich auch mehr junge Frauen eben für die Politik interessieren. Mhm. Ich muss sagen, das war ein bisschen neu für mich, dass das so schlimm ist und ein Hinderungsgrund sein kann. Denn wir sagen ja hier in Deutschland, wir wollen Parität in den Parlamenten haben, aber wenn es dann schon an solchen Hürden scheitert, dann geht es ja nicht um Qualifikation, sondern auch tatsächlich darum, da einen guten Schutz aufzubauen. Ja. Also ein Aspekt, mit dem ich gar nicht so gerechnet habe.
Ja, das ist ja Wahnsinn, dass das dann da auch schon so stattfindet und praktisch den Frauen gleich von Anfang an der Wind aus dem Segel genommen wird.
Ja, absolut. Und mit sehr, sehr, sehr unschön geschossen, sage ich mal so. Ja,
genau. Ja, das ist ja echt ein super wichtiger Punkt. Mhm. Du hast ja auch vorhin noch, kann ich mich erinnern, angesprochen, dass es so weltweit gültige Regeln gibt, also gesetzliche Regeln. und die auch wohl für die Advocacy-Arbeit einen Rahmen bilden. Was können wir uns darunter vorstellen oder welche Regeln sind es zum Beispiel?
Also einmal habe ich ja gesagt, das, was jetzt dabei rauskommt, wenn man auf den CSW blickt, dann ist das eben diese Abschlusserklärung, die hat aber keinen Gesetzescharakter. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Mhm. Aber es gibt natürlich weltweit gültige Regeln. Also zum Beispiel die Beijing Declaration oder die Istanbul-Konvention oder CEDAW. Mhm. Das sind Regeln, die ratifiziert worden sind, die Gültigkeit haben, also die tatsächlich dann in Deutschland zum Beispiel gültiges Recht sind.
Mhm. Kannst du CEDAW noch kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer in einem kurzen Satz?
Ja, also das ist im Grunde genommen das Regelwerk Gleichberechtigung für Frauen
verfasst.
Und bei der Istanbul-Konvention ist der Schwerpunkt eben auf Gewalt gegen Frauen, während CEDAW die Gleichberechtigung und auch Gewalt gegen Frauen beinhaltet.
Ja.
Das ist vielleicht etwas umfassender, aber in der Istanbul-Konvention ist dann eben nochmal sehr deutlich aufgeschlüsselt worden, was wird alles unter Gewalt verstanden und was sind die Gegenmaßnahmen und so weiter.
Klasse.
Also über die Istanbul-Konvention könnte man noch einen eigenen Podcast machen.
Allerdings.
Das wäre jetzt
weites Feld.
Ja, das ist ein ganz weites Feld. Mhm. Das würde den Rahmen jetzt sprengen. Mhm.
Ja, klar. Nee, wir wollen jetzt auch so langsam zum Abschluss kommen. Was ich noch jetzt gerade so als Frage im Kopf habe, du bist ja mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Kulturen dann zusammen. Und da fließen auch diese ganzen unterschiedlichen kulturellen Aspekte rein. Du bist mit vielen Soroptimistinnen aus Europa zusammen tätig. Hat das einen Einfluss auf deine Arbeit oder wie gehst du damit um? Also das stellen wir jetzt auch nicht einfach vor, weil diese kulturellen Einflüsse ja auch sehr stark auf ein Gespräch oder auf eine Meinung einwirken. Wie kann ich mir das da vorstellen? Weil, wie du es vorhin schon angesprochen hattest, verschiedene Länder kommen ja mit ganz unterschiedlichen Themen an, haben auch ganz unterschiedliche Auswirkungen bei sich im Land und dann einen Konsens zu finden, ist ja wirklich nicht immer einfach. Wie ist das für dich? Wie erlebst du das?
Also ich erlebe das als große Bereicherung erstmal. Und für mich ist das sehr wichtig. Ich sehe als erstes immer die Menschen. Mhm. Ich finde, das ist ein wesentlicher Aspekt, dass man also auch schaut, in welchem Umfeld die Menschen leben. Ich mache mir da gerne auch Gedanken und ich mache mir da gerne auch Arbeit. Mhm. Dass man also wirklich schaut, nehmen wir jetzt mal das Beispiel der Istanbul-Konvention. Wie sieht es denn aus in den einzelnen Ländern? Und ja, da ist es sehr unterschiedlich. Die Istanbul-Konvention gilt, um das jetzt mal pauschal zu sagen, wie gesagt, wir wollen ja nicht in die Details gehen, aber mehr oder weniger in Europa. Aber alle Länder sind ja auf unterschiedlichem Niveau in der Umsetzung.
Ja.
Das muss man wahrnehmen und respektieren und kann es nicht über einen Kamm scheren, sondern muss ganz genau hinschauen und wertschätzen, wo ist der einzelne Staat jetzt gerade angesiedelt. Und das geht nicht mit einem pauschalen Satz. Ich glaube, da ist eben aktives Zuhören und Handeln auch sehr wichtig, um zu gucken, einerseits, wo haben wir Gemeinsamkeiten, also auch wenn man jetzt eine Kampagne zum Beispiel startet, dass man sagt, okay, gibt es eine Möglichkeit, dort eine gemeinsame Basis zu finden und ja, die Unterschiede aber trotzdem zu respektieren oder da Möglichkeiten der Anpassung zum Beispiel zu geben, wenn man eine Kampagne macht.
Ja, also das war jetzt echt interessant, wirklich spannend, toll, was du da erzählt hast. Jetzt würde mich doch nochmal interessieren, weil ich habe ja am Anfang gesagt, dass dein Herzensthema Advocacy ist. Wie bringst du das Thema da rein? Erklär doch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern, was du genau unter Advocacy verstehst. Ja, wie du das dann bei deiner Arbeit mit einbringen kannst.
Ja, wenn man das Wort Advocacy mal auf sich wirken lässt und das auch optisch vielleicht mal vor sich legt, weil wir wissen ja alle, wir haben eigentlich immer so ein bisschen Probleme, das richtig auszusprechen oder vermeintlich richtig auszusprechen. Und hier mache ich mal einen kleinen Einschub. Egal, wie wir es aussprechen. Hauptsache, wir tun es. So. Und wie gesagt, schaut einfach mal da drauf, da wird es ganz deutlich, dass da eigentlich dieses Wort Advokat drinsteckt. Und was der Advokat macht, das wissen wir ja eigentlich alle, der setzt sich ein für andere. Und genau das ist es ja, was wir tun wollen, was unser Claim ist, we stand up for women. Also wir wollen der Advokat bzw. die Advokatinnen sein für Gender Equality, für die Gleichberechtigung und für Gleichstellung und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist eine kurze, griffige Definition. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und da kann man dann vielleicht auch runterbrechen, das, was wir heute gesagt haben. Also wir waren bei der UN, CSW, und das ist irgendwie so weit weg, New York. Da kommt nicht jeder jeden Tag hin, ganz klar. Aber wir sind jeden Tag vor Ort, wir sind jeden Tag in unseren Heimatkommunen sozusagen und häufig eben auch in unseren Clubs. Und da kann man sich eben überlegen, was kann man vor Ort tun und den Brückenschlag hinbekommen. Und jetzt komme ich gerne zum Beispiel nochmal auf die Istanbul-Konvention zurück. Da kann man eben sagen, gut, das ist irgendwann mal eine europäische Konvention. Jetzt ist es eben ratifiziert und auch in Deutschland geltendes Recht. Und da kann man mal hineinschauen und dann kann man durchaus sagen, was tun wir denn hier vor Ort? Ja, wir sagen, wir setzen uns gegen Gewalt an Frauen ein. Aha, Istanbul-Konvention kommt ins Spiel. Und wenn man kommuniziert mit den Medien, mit wem auch immer, kann man immer der Advokat und die Advokatin sein und sagen, aha, wir setzen uns gegen Gewalt an Frauen ein. Und haben dazu auch einen Auftrag und auch unsere Kommune hat den gesetzlichen Auftrag und erfüllt sie den denn auch. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei uns in Essen die Frauenhausplätze unterfinanziert sind und dass wir viel zu wenig Frauenhausplätze haben. Ich glaube, das ist ein griffiges Beispiel, was man hier nehmen könnte, dass jeder Clubschwester auch klar macht, was es oder wie man eben auch vorgehen könnte, ganz praktisch.
Ja.
Also es steht ganz deutlich drin, 2,5 Frauen, Schutzplätze, nicht Frauenhausplätze, sondern Schutzplätze steht da, glaube ich, drin, pro 10.000 Einwohner in einer Kommune. Und da kann man ganz konkret gucken. Das sind Zahlen, die man vergleichen kann, wie viele Schutzplätze gibt es bei uns, wie viele Einwohner haben wir. Und dann macht man einfach ein mathematisches Ergebnis, würde einem dann sagen, aha, wir haben hier den Auftrag, doch vielleicht mal zu gucken, ob man da nicht etwas dran tun könnte. Und die Berichte, die es eben gibt zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, Klammern, da gibt es also den sogenannten Grevio-Report, auch das könnte man in einem anderen Postcard mal erklären. Der sagt, es ist noch viel zu tun in Deutschland. Und wenn wir da reingucken, dann können wir ganz konkret runterbrechen, was wir vor Ort tun können. Und ich denke, wir sollten ja anfangen damit zu sagen, wir wollen die Istanbul-Konvention umgesetzt wissen.
Richtig.
Bei uns in Deutschland und vor unserer Haustür.
Ja, super. Eigentlich auch ein super Schlusswort. Nee, ganz toll. Da verweise ich gleich wieder auf unsere Webseite. Das mache ich immer gerne. www.wiss.de. Da gibt es nämlich auch viel drüber zu lesen und es gibt auch Anhaltspunkte. Also sollte einem irgendwie keine Idee einfallen, dann schaut auf die Website oder guckt eben bei den Websites der anderen Clubs oder auf Facebook zum Beispiel oder auf unseren Instagram-Account. Wir posten ja auch viel. Also es gibt eine Menge zu tun, auch hier in Deutschland. Und genau. Und was ich auch noch sagen kann, du hast ja eine PowerPoint vorbereitet. Und wenn der eine oder die andere Interesse hat oder auch ein Clubinteresse hat, dann kann er dich ja auch gerne anfragen. Wir können deine Kontaktdaten dann weitergeben und dann würdest du auch einen Kurzvortrag halten und man kann mit dir auch über das Thema Advocacy diskutieren und sprechen.
Sehr gerne. Okay. Sehr gerne. Und ich habe das auch schon in einigen Clubs gemacht. Und wir können das auch anpassen und die Schwerpunkte entsprechend modifizieren und auch die Länge des Vortrages. Und es geht auch per Zoom. Also
genau. Es
geht bundesweit, aber ich komme auch gerne
zu
einem Club.
Super. Du, dann sage ich dir ganz herzlichen Dank für deine ausführlichen Erklärungen und Beschreibungen. Das war sehr, sehr informativ. Ganz toll. Vielen Dank.
Freut mich.
Und dann hab noch einen schönen Tag heute.
Ja, und alle, die uns hören, auch. Dankeschön.
Ja, genau.
Tschüss. Tschüss.
Welcome to our new episode and thank you for tuning in. My name is Manuela Nitsche, and at the moment I'm organizing social media for Soar Optimist Germany. Today it's a great pleasure for me talking to Sabine Reimann, whose top priority is advocacy. We both held the position of vice president here in Germany 2 years ago, and we spoke together about different subjects, and now we will speak about advocacy and CSW. Hello, Sabine.
Hello, Manuela. Nice to meet you. Nice to be here. Thank you for the invitation. I feel honored.
It's a great pleasure for me. So, first of all, could you introduce yourself, please?
Yeah, my name is Sabine Reimann. I'm from Germany. I live in a city called Essen. My background is business administration. I've worked most of my life for international companies, a long time for a British company. I have found their subsidiary in Germany, and over the time I then was called to be the managing director as well for the mother company. So I have had a very diverse team in the UK, mm-hmm. where I lived for a long time, and we had an international distributor network. So not only had I meant to manage people in the UK of various nations, but also organize our international distributor network, which was a pleasure and a challenge at the same time. And yeah, I always appreciated to work together with people from different nations and see their similarities and also their differences. And then eventually I then came back to Germany. Only then I came across Soar Optimist International, and yeah, the values of the organization appealed to me immediately. But what was also interesting was the international aspect of Soar Optimist International, of course. So I very swiftly came to various positions. You mentioned already we were vice president together. And during that time, as vice president, we in Germany are responsible for our clubs in the various regions. We have 8 vice presidents in Germany, because we have more than 200 clubs, and I was responsible for 37 clubs, more or less in North Rhine-Westphalia. But we also have a little additional task, and for me it was advocacy, and I very much enjoyed that and put a lot of my weight behind that to find out what it is all about, to link on the European level with the other coordinators, and to put together the campaign, and to bring it closer to our German clubs, what advocacy is all about. And at the moment I hold the position of governor, so I have the pleasure to bring our union's opinion to the European level. And I enjoy that as well, and also the communication with the other other unions, other governors.
Okay, thank you. That's very interesting. So let's start with the abbreviation CSW. What does it mean?
CSW is short for Commission on the Status of Women.
Okay. And who organizes CSW?
The CSW is a commission of the UN. Okay. So UN Women organizes it, mm-hmm. But it is an official body, and the ECOSOC puts together a commission of 45 states every 4 years. And those 45 states represent the world, so mm-hmm. to say, so all the other states around the world. And the agreement is that the outcome of the CSW will then be agreed by all the other states. So it is a political body, mm-hmm. one can say. It takes place every year. So okay. This year it was the 67th CSW that mm-hmm. ever took place, always in New York at the UN.
Ah, okay, always in New York. And what is the aim of the CSW?
During the time in New York, there's a discussion mm-hmm. between those 45 member states, and they discuss what is called The Zero Draft. And the Zero Draft is a paper they work on, and it always has a theme. So there's a different theme each year.
Yes.
They discuss what each member state is thinking about this theme and is prepared to then take back into their countries and adjust their politics accordingly.
Okay, that's very interesting. And what is the reason we as Soroptimists can join the CSW? How can we participate?
Well, the reason is that we are an accredited NGO by ECOSOC. And we can only be accredited because we do a lot of grassroots work is the key word there. We do our projects, we do our advocacy work, and very, very important is to document that.
Mm-hmm.
And those documents are the proof to ECOSOC for them to acknowledge that we are an NGO that is very active and work on gender equality.
So therefore we wrote the program focus reports. I have to say it.
Yes. Very good.
Really important.
Our program directors will be delighted to hear this phrase, I suppose. And yeah, of course, I mean, this is the key thing, that we do our work, that every Soroptimist, every club around the world, and in this case, we're talking the European level, but it's around the world that we document what we do, that mm-hmm. we do our projects, but also then document it. And that proves that we are fit to participate. Obviously, we can influence then what is done, for instance, in the UN, in the CSW.
Mm-hmm.
And if we look at the process of the CSW, I think I've mentioned already, there are always different themes, so-called themes, priority theme and a review theme. And prior to the CSW, there's a period where everybody is dealing with the subjects already. It doesn't just fall off the sky, but it's well prepared. And there's what is called the zero draft. So that will then be a document everybody is working with during those 2 weeks in New York in March.
Okay. Mm-hmm.
It's always taking place in March.
Mm-hmm. You have been there, haven't you?
Yes, yeah. I was around in New York for the 67th CSW, and it was an exciting time. But let me finish this. I mean, Soroptimist was involved in the, not involved, but could give a statement to the zero draft.
Mm-hmm.
So that is the first point when we can show our influence, for instance. Mm-hmm. And usually what is done is that various NGOs join forces and give a statement together.
Mm-hmm.
But yes. Each year, Soroptimist can have an influence there.
Mm-hmm.
And when the CSW takes place in New York, then as well, there's a possibility to give statements. And not every NGO is allowed to do that. So we have the highest rank really here. Mm-hmm. Can have a say. It is all reglemented, so you can't talk and talk and talk. It's a limited time, 2 minutes most of the time. But it is possible to do this. Yeah, and other than that, it is important to network while you are on the ground, so to mm-hmm. say, so that you talk to the politicians during the breaks and let them know your position or the Soroptimist position, so to say.
Mm-hmm.
Yes.
Mm-hmm. And what was the theme of this May?
The CSW had the priority theme, innovation and technological change, and education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls. It's always a long theme, and it's very important. This CSW and this priority theme was really very important,
mm-hmm.
and many, many, many comments were made that it was a revolutionary CSW historical point, because it was the very first time that the digital age was really a subject in the priority theme, which is amazing it might be amazing to everybody who knows about it, because the digital age has not just started, but it's a bit late adopter, one can say, the CSW to only now deal with this subject, but better late than never. And it was really, really obvious that everybody was waiting for it, applauding that we now finally talked about it. There are so many aspects around the world, very diverse aspects, of course. You wouldn't expect anything else. Mm-hmm. Everybody was really glad that finally it was dealt with, and that some joint guidelines developed are to be developed now in the various countries dealing with this subject, because digital age is very important, mm-hmm. and artificial intelligence is not just round the corner, it's on the table already, yes. and it will change the world, no doubt. Mm-hmm. And it will impact on women and girls probably more than on anybody else. So we need to have open minds and eyes to make gender equality a subject in this matter, yes. in these circumstances. Mm-hmm.
And what kind of meetings are taking place at the CSW? How was Soroptimist International involved?
Well, these are two questions, really. So I start with one. Well, there are a lot of meetings, so you really have to to look into the details to optimize your time there. And you often run from one meeting to the other. It's really great. So, there are the official meetings in the General Assembly Hall. And I can tell you it is a wonderful experience to hear Mr. Guterres live. he's just such a gifted speaker. I was so impressed in various languages, and it all comes so naturally. So I really applauded him.
Cool.
It was cool, I must say. So that is that. Of course, that is more, you listen to what is said, and it's very enthusiastic and very to the point. And it really shows the areas. He's a fantastic person to highlight really what needs to be done in the world, I think. And then you have the so-called parallel events, mm-hmm. where the NGOs are allowed to organize like discussions. You will have a keynote speaker to a theme that is linked to the priority theme, and some panel members. And it's a vivid discussion, and it's highlighting in various areas of the world what is the position, what are the problems, and so forth. And the same is true for another kind of events, which are the side events, so-called side events. Very, very similar, only the organizer is different. That these kind of events will be organized by the states, by various states. So you will have officials from governments on the state, maybe as a keynote speaker or as a member of the panel.
Mm-hmm.
For instance, I saw the then president, I think it was, from Finland, which was a nice nice experience. Unfortunately, she lost her position now by vote, but it was inspiring to hear her. And interesting as well to just report this back here, many women politicians were there on the panels, and they all, from various countries, but they all said the same. To protect women politicians is a very important subject,
yes.
because mm-hmm. in social media they are faced with shit storms, mm-hmm. really, and they said that turns young women off mm-hmm. to join politics.
Incredible.
And that is that is an aspect that I was aware of. Many of us, we discussed it afterwards. Mm-hmm. We were 70s or optimists, by the way, in the delegation, and it was shocking to hear that, yes. from various countries, And I mean, we could talk here in Germany about parity in the parliament, but how will you achieve it if mm-hmm. young women are afraid to join politics, yes, yes. If they are faced with this mm-hmm. Effect? So, it needs to be dealt with, I suppose. Mm. This is just one aspect mm-hmm. of the priority theme, and there are many, many other aspects, but
mm-hmm. It's yeah. really important, yes.
It's also very mm-hmm. important, because if we look at the world and we want the world to change, and we say women need to have a voice in important key roles, and then they are sort of hold back from joining those key roles, mm-hmm. they might have the qualification, but they still don't do the job, if you want to call it a job. Yeah, yes, we don't win. Mm-hmm. We can't change the world.
Mm. And you have mentioned rules, which are the framework for our advocacy work. Would you please give us some examples here?
Yeah, one example is the outcome of the CSW, because there's a final declaration, and that is, although it's not a law, but all the member states have agreed to put whatever is in the final declaration into their politics, into their laws, which they eventually put into place in their various states. But then there are obviously around the world other rules, so to say, like the Beijing Declaration, like CEDAW, like the Istanbul Convention, for instance. Mm-hmm. And this is a framework we work within. So it's not just that we are in a bubble somewhere, but there is a good framework around us where the states and eventually the NGOs can work in.
Mm,
yes. So if we say we advocate for gender equality for the SDG 5, mm-hmm. Then of course we look, yeah, what is the world around us? Take the Istanbul Convention, for instance. This looks so high above us, but if you look into the details, you can see this is something that is arriving at local level.
Exactly.
And mm-hmm. That, I think, is the important thing, mm-hmm. that it's not something that someone, a delegate that works for so optimists within the UN or the OECD or wherever is working with, but it's something that is relevant to all of us, mm-hmm. to all SAR optimists, wherever sure. she is, and wherever she can influence her local mm-hmm. community. I like to quote the example. The Istanbul Convention talks about, for instance, shelter places. So 2.5 shelter places are necessary for each 10,000 inhabitants of a community. Now, if I look into my own community, mm-hmm. I know we fall short there, dramatically short. And I think this is important to realize. And this could be an easy step for everybody, yes. or for all of mm-hmm. us, to look into your own community and just
which
count
can we
the,
do?
What can
which,
we do?
Yeah,
yeah. An which, easy way to mm-hmm. do advocacy. Mm-hmm. And it's always so, it sounds a little bit artificial or whatever, advocacy, aha, we go to the UN, great. And but my everyday life is not concerned with it. No, it's wrong. My everyday life takes place in my community, and I think as a so optimist, we do have a responsibility to look into those details there and see what we can do. If we find there's a shortfall, then we need to do something about it, talk to the right people, start talking to the people who run the shelter place, but then also to your local whomever is responsible for it, and see what
exactly
how we can improve
yes.
life for
mm-hmm.
women.
Yes. Yes,
exactly.
And another question, being together with so many different people, I suppose that there are many different challenges and cultural aspects and so on. And how do you handle different cultures?
I had a lot of experience, really. All my working life, I was faced with people from different countries all around the world. And it's always been a challenge and a pleasure to me to look into those different cultures. I think putting the people into the center of the attention is very important, and to look at their different aspects, different experiences, different backgrounds. I think this is adding value to each team. And you need to really to listen actively, as I always like to put it, to find out where they come from. You can't prejudge and say I'm from Germany now, everything needs to follow my rules. Everybody has different experiences and different needs in the various countries. I think this is really important. And if I talk about, for instance, the Istanbul Convention, we know that the rules are in place in most of the European countries, but they are on different levels. So we are on a different level in France or in Bulgaria or wherever. And we need to be flexible and need to see on which level each country is. Mm. I think to appreciate the differences is really important. And I think listening is important to the various countries, to the various people representing the countries, and to do some groundwork so that you don't prejudge, but you really look into the details in each country. And mm-hmm. I'm not saying that each and every so optimist needs to do that. You don't need to reinvent the wheels, but you need to have a structure to follow to say, okay, which information from each country we do need to go forward and accomplish whatever at the time the task is. Yes. Say, do something about the Istanbul Convention. And the Istanbul Convention is one very important rule. I think we talk about violence against women, and we do the Orange campaigns. I would be very happy if all our members would then not only communicate that we do that, but also why we do it, and communicate we want the Istanbul Convention and all the rules to be in place and to be filled with life, really. Yes. Which is not the case at the moment in all countries.
Yes. Mm-hmm. Okay, so thank you so much. I will come to the last question now. As I said in the beginning, your top priority theme is advocacy. So would you please explain, how do you understand advocacy?
Yeah, advocacy. If we look at the word advocacy, then it is very clear. You know, when you hear it, you sometimes, or many people shy away from it because they think it's something they don't understand or they don't want to do. But the word advocate is in that, and we all know very well what an advocate does. He or she fights for the rights of others, and that is what we want to do. We say we stand up for women, and to fill this phrase with life, we do something. I think it is important that we realize it is a wonderful thing to help a woman here and some women there. But to change the system is something that is an even more important, at least to me, a more important task, and that can be achieved by changing the rules or having rules that are in place, but they are not, they are ignored at the moment sometimes, as I explained on the example of the Istanbul Convention and the shelter places. So I think to widen the view, for instance, would be a good idea to to say, yes, there's the woman X and Y and Z, and we want to help her. That is one side, and that is very good. But also to look at the structure and see where we can change the structure and the the surrounding for all the women and girls mm-hmm. in the world or in my local community to address all our members, for instance. I think that is very important.
So thank you so much for talking to me. And at the end, I will tell a little story, a little story from Tomine from Norway, because she told me that she's listening to our podcast episode in German. And she wrote to me that she mostly understood some parts here and there. So greetings to Norway. This was our first podcast in English, and I hope this episode is much more easier for you. So Sabine, thank you very much. I wish you all the best, and it was really nice to have you on our podcast.
Yeah, thank you for having me. It was a pleasure, and I hope I could add to the information. And
sure.
Yeah, if anybody has further questions, I'm there to answer.
We will give your email if somebody is asking for. And so thank you very much.
Thank you.
And have a nice day.
And have a nice day as well.